Liebe Geschwister und Freunde, manche Entscheidungen werden heute an diesem Tag in dieser Welt getroffen. Gute und schlechte Entscheidungen. Aber wir sind gerufen, den Aufblick zu dem zu haben, der über allem steht, Gott in Jesus Christus. Und wir haben uns ja damit gegrüßt, er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden und lebt. Ich lese uns den Bericht aus Lukas 24, die ersten Verse, wo beschrieben wird, wie es denen erging, die zuerst diese Tatsache der Todesüberwindung erfahren haben. Am ersten Tag der Woche sehr früh kamen die Frauen zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den 11 Jüngern und den anderen allen. Es waren aber Maria von Magdala und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die anderen mit ihnen, die sagten das den Aposteln. Und es erschien ihnen diese Worte, als wär's Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Jesus Christus ist wahrhaftig von den Toten auferstanden und lebt. Wenn es auch noch ein Zögern bei den Jüngern am Auferstehungstag Jesu gab, das im Glauben anzunehmen, so bezeugte auch später der Apostel Petrus nach Pfingsten den Männern und den Menschen zu Jerusalem und sprach, Apostelgeschichte 2, Vers 22, ihr Männer von Israel, hört diese Worte, Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tod festgehalten werden konnte. So wie es der Herr Jesus zuvor schon seinen Jüngern sagte, ich lasse mein Leben freiwillig und ich nehme es wieder. Ich nehme es wieder. In Johannes 10 lesen wir das. Oder wie wir es ja eben auch schon gehört haben, dass Jesus sagt, ich war tot, aus Offenbarung 1. Ich war wirklich tot, aber ich lebe. Ich bin lebendig, war und bin, Vergangenheit, Gegenwart. Ich bin lebendig. Viele zweifeln ja an, auch in unseren Tagen und Zeiten, dass Jesus wirklich gestorben war. Sie unterstellen ja diese Heilstat Gottes, dass Jesus nur scheintot war. Und dass er dann auferstanden ist und ist dann in ein anderes Land gereist. Und dort Familie gegründet. Manche meinen in Indien, manche meinen in Südfrankreich. Er war wirklich tot. Und siehe, ich bin lebendig. Und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Apostel Paulus schreibt auch darüber und sagt über diese Tatsache des Lebens aus Gott in Christus, was er gestorben ist, das ist der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er Gott in Ewigkeit. Und wir mit ihm, so haben wir es ja gerade auch im Lied gesungen. Wohl den Menschen, die dieses Zeugnis der Auferstehung in ihrem Herzen tragen. Diese Menschen wissen, dass die belastende und verurteilende und verdammende Sünde in ihrem Leben getilgt ist. Das wissen sie, weil sie wissen, dass Jesus das Opferlamm für sie geworden ist und hat die Rechnung bezahlt vor Gott, dem Vater. Wohl den Menschen, die daraus resultierend jederzeit ihre Hilfe und Führung durch das Leben von dem Auferstandenen erwarten. Jederzeit. Nicht nur in schönen Tagen, sondern auch in Trübsalstagen, die ihre Hoffnung daraus schöpfen. Wohl den Menschen, sind glückliche Menschen, die das tun können. Die Frauen vor dem geöffneten Grab, ganz vorne an, Maria Magdalena, aus der ja Jesus Christus 7 böse Geister ausgetrieben hatte, hörten ja nun die Botschaft von der Auferstehung Jesu und sie wurden erinnert. Sie gedachten daran, dass er es ja gesagt hat. Sie gedachten an seine Worte, gingen weg vom Grab und verkündigten das den 11 Jüngern und allen anderen. Mir ist dabei auch so aufgefallen, dass wir oft erinnert werden müssen, dass wir mal das Grab und den Tod und die Schwierigkeiten da hinten lassen müssen und Klage, Ach und Weh, mal den Rücken kehren und nach vorne und aufwärts schauen zu dem, der auferstanden ist und ewig lebt, der uns versorgen will. Die Frauen gedachten an diese Worte, kehrten sich mit dem Rücken zum Grab und gingen voran und verkündigten den anderen, er ist wahrhaftig auferstanden. Er hat's doch gesagt. Die Jünger konnten das zunächst nicht fassen, diese Botschaft von der Überwindung des Todes aufnehmen. Aber sie machten sich auf und überzeugten sich selbst. Und das ist auch ein Aufruf an so einem Tag wie heute. Mache dich auf, überzeuge dich selbst, ob Jesus Christus auferstanden ist von den Toten. Begegne ihm und du wirst es erleben. Darum bot sich ja Jesus an, nicht nur mit Worten, mit Taten. Und er sagt, wenn ihr meinen Worten nicht glaubt, glaubt den Taten. Und wenn ihr nicht wisst, ob die Lehre von Gott ist oder von Menschen, dann geht darauf ein. Und ihr werdet's merken, von wem sie ist, dass sie nämlich von Gott ist. Dass das Leben darin ist. Die Jünger machten sich auf, gingen zum Grab und fanden es so, wie die Frauen gesagt haben. Die Leinentücher waren zusammengelegt, das Grab war leer. Jesus, ihr Meister, war nicht da. Der Sieg durch die Bezahlung aller Schuld und der Sieg über den Tod war errungen. War errungen. Johannes schrieb später in seinem ersten Brief von dieser Tatsache, wir wissen, nicht wir glauben nur, wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gekommen sind. Wir wissen das. Wenn wir das Auferstehungsfest feiern, feiern wir das nicht in der Annahme, da könnte mal etwas geschehen sein, was gut ist, sondern wir wissen, dass es so ist. Und wenn die ganze Welt dagegen redet, wir wissen es. Und weiter sagt er, wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den Sinn dafür gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Das wissen wir. Wir dürfen Jesus kennenlernen. Wir dürfen seine Kraft der Auferstehung kennenlernen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen. Er hat uns angenommen. Wir durften ihn aufnehmen. Wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Das ist unsere Freude an diesem Auferstehungsmorgen. Wir haben nicht nur Leben empfangen, sondern ewiges Leben. Wir kennen unseren Heiland. Und wer ihn noch nicht kennt, kann ihn kennenlernen. Wäre Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, nicht von den Toten auferstanden, hätte er zwar den Preis für die Sünde bezahlt, aber die Folgewirkung der Sündenvergebung wäre ausgeblieben, nämlich ewiges Leben im Reich des himmlischen Vaters. Der Apostel Paulus schrieb dann auch später und sagte, wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann könnt ihr nach Hause gehen. Dann ist euer Glaube nichtig. Dann brauchen wir keine Versammlungen mehr. Ist er nichtig, dann seid ihr ja auch noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, die vorher glaubten, nun sind sie gestorben, die sind verloren. Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist alles zwecklos. Alles zwecklos. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, dann sind wir die elendesten Menschen unter der Menschheit überhaupt. Weil wir etwas behaupten, wir klammern uns an etwas, was nie stattgefunden hat. Wir haben unser ganzes Leben dann verwirrt. Aber er schreibt weiter, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Und weiter wies der Apostel auch die Gläubigen immer wieder an, darauf zu achten, dass viele diesen Auferstandenen gesehen haben. Es ist eigentlich erschütternd, dass das an Gläubige geschrieben werden musste, nicht an Ungläubige. Er schrieb es ja an die Korinther, an die Gemeinde. Denkt doch daran, es steht dort geschrieben, er ist doch gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, aber zunächst von Maria, von der Mutter Jesu, dann Maria Magdalena, Johanna und Maria des Jakobus Mutter, auch Petrus und die Apostel. Und dann 500 Brüdern auf einmal, 1. Korinther 15. Das musste er den Gläubigen sagen, damit sie im Leben bleiben. Danach ist er auch gesehen worden von Jakobus, danach wieder von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch vor allen und von allen von mir als unzeitiger Geburt gesehen worden. Er wollte damit sagen, ich war noch gar nicht dran zu dem Anbruch Israels. Möglicherweise hätte ich zum Überrest gehört, denn ich habe ja die Christen verfolgt. Aber als eine unzeitige Geburt bin ich doch mit hineingekommen. Ich habe ihn auch gesehen. Die Zeugen der Auferstehung Jesu von den Toten sind ja bis auf den heutigen Tag vorhanden. Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten hier unter uns solche Zeugen sind, die Jesus genau kennen. Petrus hat einmal geschrieben, ihr habt ihn zwar nicht gesehen, aber ihr glaubt doch an ihn. Ihr kennt ihn, ihr kennt ihn. Denn alle, die Jesus im Glauben in ihr Herz aufgenommen haben, bekennen das neue Leben durch den Heiligen Geist und somit die Auferstehung von den Toten. Sie wissen, dass es keine Anklage mehr geben kann von Sünde oder dem Widerspruch des Satans, die Erfolg hätte, uns von diesem neuen Leben zu trennen. Darum schrieb auch der Apostel Paulus, diese unzeitige Geburt, wie er sich selber dort bezeichnet, wer will diese Auserwählten Gottes noch beschuldigen? Wer? Da ist doch keiner. der was zu sagen hat gegen dieses neue Leben in den Einzelnen. Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Fragezeichen. Ist da jemand, der das kann? Niemand. Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes sitzt und vertritt uns. Das ist der Auferstandene. Und liebe Geschwister und Freunde, gerade in unserer Zeit, wo so viel durcheinander geht und Dunkelheit herrscht, auch unter dem Deckmantel des Christentums, soll diese Tatsache der Auferstehung Jesu hervorleuchten. Durch die, die ihn kennen, und ihm folgen. Die Frage ist ja auch im Raum heute, bist du denn schon ein Zeuge der Auferstehung? Kennst du das neue Leben? Oder lebst du noch außerhalb? Schaust du immer noch das Grab an, den Tod, die Schwierigkeiten, die Boshaftigkeiten? Siehst du dich selber noch als einer, der nichts auf die Reihe kriegt? Oder kennst du Jesus? Hat er dich schon mitnehmen dürfen in das neue Leben? Die Frage war ja berechtigt am Grab, die gestellt worden ist von den Engeln an die Frauen. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Die Frage hätte auch lauten können in unserer Zeit, was sucht ihr Leben wieder in der vergänglichen Welt? In den Angeboten der Welt? Ist Christus nicht auferstanden? Haltet euch an ihn. Die Frauen vor dem leeren Grab mussten sich diese Frage gefallen lassen, warum sie den Lebendigen bei den Toten suchen. Sie mussten erst durch die Engel Gottes an die Worte Jesu erinnert werden. Hat er es euch nicht gesagt? Hat er nicht gesagt, dass er leiden würde und auferstehen würde am dritten Tag? Er hat es doch gesagt. Er hat es mehrere Male gesagt. Besonders in der Zeit, als er mit den Jüngern im Norden Israels war und fragte, wer sagt ihr, dass ich bin? Ja, du bist der Messias, Gottes Sohn. Und dann erklärte Jesus, ja, dieser Messias, der Gottes Sohn, er muss in die Hände der Sünder überantwortet werden. Er muss leiden, verspottet werden, getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Und nochmal auf dem Tabor, nachdem die wunderbare Verklärung dort war, danach sprach Jesus dieselben Worte und sagt, ja, ich werde überantwortet in die Hände der Heiden, verspottet, geschmäht, geschlagen, getötet werden, aber am dritten Tage auferstehen. Und noch ein drittes Mal macht er das ganz deutlich und ich gehe einfach davon aus, dass in der Zwischenrede in diesen 3 Jahren es immer wieder zur Sprache kam. Hier verstehen wir auch, was Jakobus den Gläubigen mahnend schreiben durfte. In Jakobus 1, Vers 22, seid doch nicht vergessliche Hörer, sondern Täter des Wortes. Die Frauen dort am Grab waren ja vergessliche Hörer, die Jünger ja auch zu der damaligen Zeit. Aber sie sollten jetzt Täter werden. Aufgrund der Tatsache, dass das Wort stimmt. Wir leben mit dem Auferstandenen. Müssen wir nicht auch heute daran erinnert werden, dass das Leben der Auferstehung Jesu ein anderes ist als das Leben in dieser Zeit? Viele nennen sich wohl Christen, leben aber im Geist dieser Welt und machen sich ihre eigenen Gebote und Regeln. Ignorieren das Wort Gottes, selbst wenn sie manchmal daran erinnert werden, was geschrieben steht, tun sie doch das Gegenteil. Sie haben gleichsam den toten Jesus nur konserviert. Ja, damals, er ist für uns gestorben. Jetzt sind aber wir dran. Wir sind jetzt die Macher. Sie haben vergessen, dass der Tod überwunden werden musste und dass Gott in Jesus Christus nach wie vor der Macher des neuen Lebens sein will und ist. Darum sprach der Herr auch zu den Gläubigen zu Sardes vom Himmel her, als Johannes diese Offenbarung bekam, in Kapitel 3, Vers 1 und 2. Wo bist du geblieben? Du hast den Namen, dass du lebst, und nun bist du wieder tot. Du nennst dich nach dem Auferstandenen, lebst aber nicht nach dem Auferstandenen. Werde wach, lebe in der Auferstehung des Auferstandenen und stärke die anderen, die auch sterben wollen, die abfallen wollen. Es ist ein Aufruf an diesem Tag, dass wir wahrnehmen, was Gott für uns getan hat, dass wir nicht so tun, als ob es Vergangenheit wäre oder irgendwann mal in der Zukunft eine Erleuchtung geben würde, sondern jetzt, heute, hier ist die Kraft der Auferstehung in Jesus Christus vorhanden. Was suchst du den Lebendigen bei den Toten in dieser Welt und lässt dich von den Toten irre machen, Ängsten, was die Toten in dieser Welt alles so anrichten? Und dann sind wir so erschrocken, nicht? Was sagte der Herr Jesus? Lass die Toten ihre Toten begraben. Lass dich doch nicht erschrecken davon. Du lebst doch mit Jesus. Und deswegen bist du auf der richtigen Seite. Auf der Seite, die über allem mit Christus thront. Er möchte uns immer wieder einladen, fest mit ihm in unseren Erdentagen zu leben und fest mit ihm zu rechnen. Er ist doch für uns alle da und für jeden Einzelnen. Und wie wir es lesen können, er stirbt nie mehr. Er lebt ewig. Auch wenn es in England immer wieder atheistische Aussagen gab, in der Vergangenheit, in der Gegenwart auch, und wie ihr wisst, und wir konnten unsere Bibelfolien ja hier in der BVG nicht mehr aushängen wegen der Atheisten, die dann sagten, es gibt keinen Gott und wir möchten das in Berlin genauso proklamieren wie in England. Und dann tat sich die Leitung der BVG schwer, das zu akzeptieren, und hat dann erstmal alles, was überhaupt mit Glauben ist, aus den öffentlichen Verkehrsmitteln verbannt. Und da gab es ja auch ein Mann vor längerer Zeit in England, der jedes Mal besonders zum Auferstehungsfest Plakate aufhängte. Ja, wie kann man einem Toten vertrauen? Wie kann man einem Toten, er ist doch tot. Ihm kann man doch nicht vertrauen. Und wollte die Gläubigen verunsichern. Aber sie sollten mit ihrem Leben beweisen, dass er lebt, dass er nicht tot ist, sondern dass Jesus das ganze Leben verändert hat. Auch der Reformator Martin Luther, an dem wir ja besonders in diesem Jahr im Blick auf die Reformation denken, hielt sich immer das Leben Christi vor Augen. Er hatte auch Schwierigkeiten und vielleicht mehr als unser eins. Denn Kaiser und Reich standen gegen ihn und viele einzelne Personen, die es ihm schwer machten, der Berufung zu leben, Gottes Wort ans Licht zu bringen, zu übersetzen, so dass es jeder verstand, und die Gnade hochzuheben für jeden Einzelnen. Er wurde sehr stark angefochten. Aber was tat er in solchen Stunden und Tagen? Er schrieb auf seinen Schreibtisch vivid. Er lebt, er lebt. Und wenn das nicht ausreichte mit dem Schreibtisch, hat er es an die Türen und an die Wände geschrieben. Er lebt. Und als er gefragt worden ist, warum er denn das mache und dort an die Wände und auf den Schreibtisch und an die Türen dieses Wort schreibt, sagt er, Jesus lebt. Und wenn er nicht lebte, möchte ich auch keine Stunde länger mehr leben. Allein weil er lebt, werden wir auch mit ihm leben. So wie er es gesagt hat, ich lebe und ihr sollt auch leben. Keine Stunde länger mehr leben, wenn er nicht lebt. Ja, was ist denn das für ein Leben ohne Christus? Ein jämmerliches, erbärmliches, zerschlagenes, zerrüttetes Leben. Wenn er nicht lebt, will ich auch nicht leben. Aber ich lebe mit ihm, weil er lebt. Wir stellen uns die Frage, was tut nun Jesus seit seiner Auferstehung von den Toten an uns. Zum einen, er heiligt. Er heiligt. Er verändert unser Leben. Er wirkt an uns, damit wir nicht so bleiben, wie wir waren, sondern dass sein Bild in uns Gestalt gewinnt. Wir lesen ja in Römer 1 folgendes: Jesus Christus, unserem Herrn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch. Und er ist kräftig erwiesen als ein Sohn Gottes nach dem Geist, der da heiligt seit der Zeit, dass er auferstanden ist von den Toten. Er heiligt uns. Er sorgt dafür, dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind. Manch einer sagt es nun mal mein Naturell, ich kann nicht anders. Ja, Jesus will dir helfen, dass du anders kannst. Du musst nicht bleiben, wie du bist. Du musst dein altes Wesen nicht immer neu herumtragen, sondern er will dich heiligen. Er heiligt jeden Menschen, der gläubig zu ihm kommt. Er reinigt ihn von der Schuld und Sünde, macht ihn vollkommen, spricht ihn gerecht, so dass dieser Mensch hier selig leben kann und einst selig heimwärts ziehen kann ins himmlische Reich. Was tut er noch? Er führt und leitet. Denn er sprach zu den Jüngern: Wenn ich dann aufgenommen bin und der andere Tröster kommt, der wird euch leiten in alle Wahrheit. Auch steht in Römer 14, Vers 9, denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Herr sei. Er weiß, wo es lang geht. Er leitet. Das heißt, er nimmt uns täglich an seine Hand. Er will uns führen, seitdem er auferstanden ist von den Toten. Er will unsere Gebete hören und erhören. Er will uns zeigen, wozu wir überhaupt noch in der Welt leben und wie wir für den Nächsten zum Segen werden können. Das will er uns alles zeigen. Er führt uns auf den von ihm bereiteten Weg. Die nach Jesus suchenden Frauen wurden deshalb von den Engeln aufgefordert, jetzt das Richtige zu tun. Geht hin. Geht hin und sagt es seinen Jüngern und Petrus. Geht hin und sagt ihnen, dass er vor ihnen hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Der Auferstandene führt. Bereits in diesem Bericht in Johannes 10 über den guten Hirten weist Jesus darauf hin, dass er führt, dass er vorangeht. Johannes 10, Vers 4, wenn der gute Hirte alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her. Er führt und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Er ist der Auferstandene und ich folge ihm nach. Auch wenn wir oft Schwachheiten in unserer Nachfolge erkennen, sollen wir dennoch durch die Stärke der Auferstehung und des Auferstandenen geführt werden. Wir dürfen uns als einfältige Schafe dem Herrn anschließen. Er geht voran und wir dürfen folgen. Und ein drittes, er regiert. Durch die Auferstehung von den Toten ist der Herr über alle Dinge und er regiert und wir mit ihm. Er wird auch zu seiner Zeit sein Zepter offenbar machen. Er wird sein Königreich sichtbar machen und aufrichten. Und schon jetzt lenkt er alle Geschicke seiner Gemeinde in dieser Welt. Und er bereitet seine Wiederkunft vor. Er regiert. Seine Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit. Und alle werden ihn sehen. Er wird Israel und den Völkern ausgehend von Jerusalem beständigen Frieden geben. So wie es auch in Römer 15, Vers 12 zitiert, auch von Jesaja geschrieben steht. Es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und wird aufstehen, um zu herrschen über die Heiden. Auf den werden die Heiden hoffen. Und in 2. Korinther 5, denn er ist darum für alle gestorben, damit die da leben hinfort nicht sich selber leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Sie sollen alle für ihn und vor ihm leben. Und was machen wir nun persönlich mit der Auferstehung Jesu in unserem Herzen? Persönlich sollen wir trachten nach dem Willen Gottes. So schrieb auch der Apostel Paulus in Kolosser 3 und sagt, er stellt zugleich eine gewisse Frage, aber er weiß und will, dass die Gemeinde die Antwort gibt im Herzen und sagt, seid ihr nun mit Christus auferstanden? Ist es so? Und sie sagen, ja, ja, dann sucht doch, was droben ist, wo Christus ist. Sitzen zur Rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Also die Frage und die Anweisung, seid ihr wirklich mit Christus auferstanden? Dann hört doch auf, nach dem zu trachten, was auf Erden ist. Dann trachtet doch da nach dem, was bei dem Auferstandenen zu finden ist, nach oben. Schaut auf ihn und fragt nach seinem Willen. Die Jesus nachfolgen, wollen wissen, was er denkt und was er tut. Sein Leben soll ihr Leben durchziehen. Seine Entscheidungen sollen zu ihren Entscheidungen werden. Seine Kraft und sein Lebensreichtum soll Kraft und Lebensreichtum für seine Nachfolger werden. Auch seine Barmherzigkeit dem Nächsten gegenüber soll Raum finden in den Nachfolgern des Auferstandenen, damit sie handeln, wie der Herr gehandelt hat und handeln will. Und ein zweites, wonach wir trachten sollen, als solche, die mit Christus auferstanden sind, dass wir die Umwandlung unseres Wesens erfahren. Wiederum im Kolosserbrief schrieb der Apostel Paulus und sagt, er schreibt das ja immer an Gläubige, nicht an Ungläubige. Immer an Gläubige. Zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, wunderbare Auszeichnungen sind das für solche, die Jesus folgen. Heilig, Geliebte, zieht nun dieses Wesen an. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Ich sage vielleicht an diesem Auferstehungssonntag, oh, da fehlt mir noch vieles. Dann bete darum, dass du es kriegst. Mach täglich ein Gebet daraus. Und ertrage einer den anderen. Vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage gegen den anderen hat, so wie der Herr euch vergeben hat. Vergebt auch ihr. Das sind Auferstehungsmenschen, die mit Christus auferstanden sind. Sie trachten danach, dass sie das auch empfangen. Und über alles zieht an die Liebe. Die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid in einem Leibe, der regiere eure Herzen und seid dankbar. Dankbar. Oh ja, da merke ich dann schon, wo ich begrenzt bin. Aber es darf mir ein Gebetsanliegen sein, weil ich mit Jesus auferstanden bin. Herr, das gib mir. Ich möchte dir ähnlicher werden. Und danach trachten, bei dem Herrn jetzt zu bleiben, bei dem Auferstandenen. Die Auferstehungserfahrung sollte den Frauen ja und den Jüngern an dem Tag der Auferstehung nicht nur eine vorübergehende Freude sein, sondern der Anfang für ein neues, verbindliches Leben. So wie Jesus nach der Überwindung der Sünde und des Todes gesagt hat, ich bin doch bei euch alle Tage bis an der Weltende, sollen auch wir sagen, ich bleibe bei dir alle Tage, alle Tage. Darum musste Paulus auch Timotheus ermahnen und sagt, Timotheus, sage es der Gemeinde und dir sage ich es auch, halt im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten aus dem Geschlecht Davids nach dem Evangelium. Und wir denken noch kurz daran, wie das Miteinander so sein soll. Auch im Alten Testament finden wir das sehr ausgeprägt, als Elia so entkräftet war, nachdem er ja auf dem Karmel das Volk Israel zusammenrufen musste, weil ein Teil des Volkes dem Baal folgte und jetzt nun die Gottesfrage gestellt wurde, wem wollt ihr denn folgen? Ist der Herr Gott oder ist Baal Gott? Entscheidet euch! Und dann kam dieses Wunder Gottes, das Feuer vom Himmel fiel und das Volk sagt, ja, wir wollen Gott folgen. Und dann wurden die Baalspriester getötet und die Isabel, die kündigte dem Elia auch den Tod an. Er lief weg in die Wüste und bis an den Berg Horeb und dort begegnete er seinem Schöpfer. Und dieser sagte, er soll ruhig sein, er soll weitere Aufträge ausführen. Er soll unter anderem auch Elisa rufen zu seinem Nachfolger. Und dann lesen wir die wunderbare Geschichte, dass Elia zu Elisa kam, warf seinen Mantel über ihn. Das ist die Berufung, du sollst jetzt auch ganz dem Herrn folgen und ihm dienen. Und er ließ sich mitnehmen, nachdem er ein Opfer gebracht hatte. Er ließ sich mitnehmen auf dem Wege. Aber der Weg war schwer. Er war schwer. Und dreimal forderte ihn Elia auf, zurückzubleiben. Bleib doch hier. Es wird schwer. Gott hat mich gesandt nach Bethel. Danach nach Jericho. Dann zum Jordan. Aber Elisa sagte, ich bleibe. Ich bleibe, egal wo du jetzt hingehst. Ich komme mit, ich verlasse dich nicht. Und er erlebte, weil sie miteinander gingen, die Segnungen Gottes. Als Elia vor seinen Augen weggenommen worden ist, bekam er ein zwiefältiges Teil von dem Segen, den Gott auf Elia gelegt hat. Weil sie miteinander gingen. Und das ist auch in der Auferstehungsbotschaft mit enthalten. Wenn wir mit Jesus zusammengehen, bekommen wir überbitten und verstehen den notwendigen Segen, den wir brauchen, um hier als Überwinder in dieser Welt leben zu können. Denn wir sollen ja auch bereit sein auf die Stunde des Abgerufenwerdens. Paulus schrieb auch wieder an die Gläubigen. Siehe, ich sag euch ein Geheimnis. 1. Korinther 15, 51. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich. Zur Zeit der letzten Posaune. Wir lesen nur von einer letzten Posaune in der Bibel, die 7. Posaune in der Offenbarung. Da, wo es dann heißt, jetzt ist das Reich des Herrn. Und jetzt wird der Lohn ausgeteilt denen, die ihm gefolgt sind. Zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Darum sollen wir in der Gemeinschaft mit dem Auferstandenen bleiben, damit wir diesen herrlichen Tag der Abberufung aus dieser Welt mit Freuden annehmen. Mit Freuden annehmen. Ja, der Stein ist weggewälzt vom Grab. Wir können dem Grab den Rücken kehren. und uns umdrehen wie die Frauen und die frohe Botschaft in dieser Welt verkündigen. Er lebt, so wie es eingangs auch der Gitarrenchor sang. Er lebt für dich und für mich. Er lebt und will alle zu sich ziehen. Und ich möchte schließen dann auch mit diesem Zeugnis, was der Dichter, dessen ein Lied wir gehört haben, durch das Spiel von der Querflöte und dem Klavier, der dann sagte: Lebst du? Lass mich auch leben als Glied an deinem Leib, dass ich gleich einem Reben an dir, dem Weinstock, bleib. Gib Geistessaft zur Nahrung, gib Stärke zur Bewahrung der Pflanzung deiner Hand. Leb in mir als Prophete und leib mich in dein Licht, als Priester mich vertrete, mein Tun und Lassen richt, um deinen ganzen Willen als König zu erfüllen. Leb, Christus, leb in mir. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Amen.